Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Ab heute gehen wir mit diesem Kanal so ein bisschen in eine Art WM-Sommerpause. Also ein bisschen, weil wir dich trotzdem weiter versorgen wollen, aber jetzt unseren Erscheinungsrhythmus von wöchentlich auf 14-tägig stellen. Jeden zweiten Sonntag gibt es hier also weiterhin kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Jetzt kommt aus unserer Edition Handverlesen mit Andreas Fröhlich Netzkarte von dem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und dem Hans-Fallader-Preis ausgezeichneten Autoren Stan Nadolny. Protagonist dieser Geschichte ist der Taugenichts Ole Reuter. Ein junger Mann, der getrieben von romantischen Sehnsüchten mit der Bahn quer durch Deutschland reist. Er begegnet der Einsamkeit entlegener Endbahnhöfe, er sitzt markanten Gesichtern oder pittoresken Typen in ländlichen Gasthöfen gegenüber und immer wieder laufen ihm Frauen über den Weg, die ganz offensichtlich einen Narren an ihm gefressen haben. Also, alles einsteigen bitte.
Vorbemerkung: Ole Reuter, Sohn des 1976 verstorbenen Münchner Unternehmers Friedhelm Reuter, hat mir seine Reisenotizen aus den Jahren 1976 bis 1980 zur Bearbeitung anvertraut. Die Eisenbahn- und Schreibsucht, der wir bei Ole Reuter begegnen, verdient umso größere Beachtung, als es sich offensichtlich trotz aller Tiefpunkte nicht um eine Endstation, sondern eher um den Teil einer allmählichen Gesundung handelt. Die zurückgelegten 30.000 Schienenkilometer waren also nicht umsonst. Dennoch kann ich nur davor warnen, es dem Helden der Geschichte nachzutun. Schon angesichts der ersten Eisenbahnfahrt von Nürnberg nach Fürth hat ein bayerisches Obermedizinalkollegium auf die Gefahr des Delirium Furiosum hingewiesen. Bei so exzessivem Bahnfahren wie im vorliegenden Fall sind auch Spätfolgen nicht ganz auszuschließen. Halten wir uns immer vor Augen, dass Reuters Reisen aus einem Defekt entstanden sind, der glücklich beseitigt ist. Der Genesene ist auf Umwegen schließlich doch noch Lehrer geworden und übt diesen Beruf bis auf Weiteres in Übersee aus. Das Schreiben hat er dankenswerterweise zugunsten des Lesens aufgegeben, wodurch ich die Chance erhielt, seine Aufzeichnungen zu einem Buch zu vervollständigen. Der Autor. Frühjahr 1976. Erstens. Vom Bahnhof Zoo bis Sulz am Neckar. Davor kann ich nur warnen. Das waren die Worte des Kollegen N., als ich ihm meinen Plan eröffnete, mit einer Netzkarte einen Monat lang kreuz und quer durch die Bundesrepublik zu fahren. Kollege N. hilft mir unaufgefordert mit so manchem Wink und Kniff. Er erkundigt sich stets nach meinen Fortschritten und sagte des Öfteren, ich sei genau der Richtige für die Schule. Das bringt nichts, sagte er jetzt. Man muss schon wissen, was man will. Und um das zu wissen, entgegnete ich, muss ich erst meine Möglichkeiten prüfen. Jetzt? Vor dem Examen? Jawohl, jetzt. Ich hätte, sagte ich, schon lange genug Referendar gespielt und könne von Lernzielen und Urlaubszielen und sonstigem, gezieltem und geplantem nichts mehr hören. Ich hätte übrigens gar keine Lust, Lehrer zu werden. Ich hielte es für das Beste, durch das Examen zu fallen und dann einen Beruf zu ergreifen, in dem ich weder mich noch andere krank machen müsse. Während meiner letzten Worte drehte Kollege N. sich vorsichtig um und sicherte nach allen Seiten. Herr Reuter, sagte er beschwörend und machte eine Pause. Dann fasste er mich mit jenem bohrenden Blick ins Auge, mit dem er auch Schüler festzuhalten pflegt, und versuchte leise, aber eindringlich, mich zu retten. Tiefes Verständnis sprach aus seinen Worten. Für einen gewissen Lebenshunger einerseits, aber auch für meine nicht auszuschließende Arbeitsscheu, vor der ich mich lieber hüten solle. Als seine Augen sich zu Schlitzen verengten und sein Mund von einem pädagogischen Lächeln umspielt wurde, wie bei allen Lehrern, wenn sie merken, dass der Schüler sich ihnen zu entziehen beginnt, versicherte ich ihm, er meine es gut und wünschte ihm schöne Osterferien. Da auch alle anderen Versuche, mich vor meinem Unheil zu bewahren, fehlgeschlagen sind, sitze ich jetzt im Zug Berlin-Hannover und studiere das Kursbuch. Helmstedt, Braunschweig, Hannover, Minden, Herford, Bielefeld, Gütersloh, Hamm. Wenn ich in diesem Zug bleibe, bin ich morgen früh um 7.46 Uhr in Aachen. Zwischen Dortmund und Wanne-Eickel müsste etwa die Sonne aufgehen. Meine Netzkarte gilt einen Monat lang für alle dem öffentlichen Personenverkehr dienenden Züge der Deutschen Bundesbahn und auf allen Buslinien von Bahn und Post. Nur Ole Reuter, geboren am 10.08.1947, darf damit fahren. Gestempeltes Lichtbild, Unterschrift. Griebnitzsee ist schon lange vorbei. Die Grenzer kamen durch den Zug und ließen mich die Brille abnehmen. Mein Passbild stammt noch von vor 12 Jahren. Draußen regnet es. Mir ist kalt. Womöglich werde ich krank und fahre morgen wieder zurück. Aber jetzt fällt mir Kollege N. wieder ein. Ich fahre natürlich nicht zurück. Müde bin ich. Wenn ich ein bestimmtes Reiseziel hätte, könnte ich mich auf das dortige Bett freuen. Ich beginne in den Argumenten, die ich für diese Reise entwickelt habe, nach etwas zu suchen, was einem Bett ähnlich sieht. Dem Kollegen K. habe ich erklärt, ich wolle von der Bundesbahn alles fotografieren, was demnächst stillgelegt würde, also vor allem kleine Bahnhöfe. Einem guten Freund sagte ich, ich wolle einfach vor mich hin träumen. Einer ehemaligen Freundin kündigte ich an, ich sei auf sexuelle Abenteuer aus. Meiner Mutter schrieb ich, ich suchte das Deutschland meiner Kindheit. Meinem Seminarleiter lief ich erst gar nicht über den Weg, Vater lebt nicht mehr. Ihm gegenüber hätte ich bestimmt versucht, der Sache einen politischen Zweck zu geben. Was hätte ich einer jetzigen Freundin gesagt, wenn es eine gäbe? Wahrscheinlich hätte ich ihr etwas über meine Vorliebe für kleine ländliche Kinos mit benachbartem Wirtshaus erzählt. Die Wahrheit ist, dass ich gern im Zug sitze und aus dem Fenster sehe, meine Fantasie in Gang kommen lasse und allerlei Pläne mache. Das Einzige, was mich bisher daran gestört hat, war die Zumutung, irgendwo aussteigen zu müssen, weil die Fahrt zu Ende war. Aus diesem Grund kaufte ich mir die Netzkarte. So etwas könnte ich sicherlich gerade einer Freundin nicht ohne weiteres begreiflich machen. Wie gut, dass ich keine habe. Schon das Erklären müssen behindert eine Reise. Die Freiheit soll es sein. Keine Fessel, kein Joch, niemals. An der Abteilwand lese ich: Eine saubere Eisenbahn geht uns alle an. Wir greifen zum Besen. Wir sagen es den Mitreisenden. Deutsche Reichsbahn. Irgendetwas läuft mir kalt den Rücken herunter. Ein Gemisch aus Geborgenheit und noch etwas anderem. Auch den Kollegen N. sehe ich wieder vor mir, mit seinem Lächeln. Ich sehe zahllose Kollegen vor mir, wie sie in Ost und West ihrer schweren Aufgabe nachgehen. Kollegen und Aberkollegen grüßen mich, nicken, lächeln. Bin eingenickt. Marienborn. Grenzübergang. Regennasser Schotter, Nachtwind. Es nieselt im Schein der starken Lampen. Ein Hundbild. Wenn ich die Richtung meiner Fantasien über einen gewissen durch Gewohnheit und realistische Einschätzung meiner Möglichkeiten gesetzten Punkt hinaus verlängere, dann ist ein Ziel meiner Reise eine sehr intensive, aber möglichst häufig das Objekt wechselnde Annäherung an das weibliche Geschlecht. Oder, eine Spur kürzer gesagt, ich sinne auf Eroberungen. 2 Uhr. Braunschweig ist durch. Vielleicht hätte ich dort schon in irgendeinen anderen Zug umsteigen können. Nein, nur zurück nach Berlin um 2.30 Uhr. Oder nach langem Warten um 5.58 Uhr nach Jagsheim. Es taucht die Frage auf, was mache ich um 6.46 Uhr früh in Jagsheim? Aber das ist es gerade, was ich wissen will. Erst wenn man einmal ohne jedes Ziel um 6.46 Uhr in Jagsheim war, dann weiß man, was daraus werden kann. Vermutlich machen dort um 7 Uhr die Bäcker auf. Ebenso in Wartenstedt, Schöppenstedt, in Dettum, Wendessen und Matthiazoll. In Jagsheim stelle ich mir das Verzehren eines frischen Brötchens und eine ausführliche Unterhaltung mit der Bäckerstochter als sehr, sehr belebend vor. Ein einzelner Personenname regt die Fantasie nicht an. Hinter einem Namen vermutet man nichts Besonderes. Vielleicht mittlere Reife, vielleicht schwarzhaarig, Führerschein, Insasse einer Haftanstalt oder Hausbesitzerin. Anders ist es, wenn man sich die Bäckerstochter in Jagsheim vorstellt. Oder die Müllerstochter in Wartenstedt, die Kriminalassistentin in Schöppenstedt, die Lehrerinnen in Dettum oder Wendessen, von Matthias Holgans zu schweigen. Ich lese gern im Kursbuch oder im Verzeichnis der Postleitzahlen. Im Telefonbuch hingegen bin ich nie über die ersten 5 Seiten hinausgekommen. In Hannover weckte mich der Schaffner, nachdem mein Waggon schon mindestens 10 Minuten einsam auf dem Gleis gestanden hatte. Ich bin abgekoppelt. Dann also kein Frühstück in Aachen. Es ist kurz vor drei und ich stehe mit zwei Reisetaschen und einer Netzkarte auf dem Bahnsteig im Wind. Ich schließe meine Sachen weg und gehe in die Stadt. Kalt ist es. 5 Uhr. 2 Stunden schlich ich in Hannover herum. Erst schaute ich nach etwaigen Mädchen, dann aß ich nur Berliner Leber mit Zwiebeln und Apfelscheiben und studierte dabei zwei örtliche Zeitungen, die bis auf die Titelseite ganz gleich waren. Ich verglich sie, um dies festzustellen, durch Nebeneinanderlegen nach dem Motto »Erkennen Sie 8 Unterschiede«. Der Ober war ärgerlich, weil er nicht wusste, wo er den Kaffee hinstellen sollte. In Bahnhofsnähe fragte mich plötzlich ein Mädchen, ob ich Feuer hätte. Ich war so verblüfft, dass ich antwortete, »Nicht direkt, ich rauche nicht.« Ich könnte mich urfeigen. Nur ein paar andere Worte mit freundlichem Klang und ich hätte vielleicht den Rest der Nacht im Warmen verbracht, dort, wo es am wärmsten ist. Jetzt sitze ich im Zug nach Göttingen, Abfahrt 5.25 Uhr. Bis Kreinsen wird der Zug rappelvoll, lauter Arbeiter und Schüler, alle gut ausgeschlafen. In Kreinsen steigen alle aus, dann beginnt sich der Zug von Station zu Station wieder zu füllen für Göttingen. Ab Nordheim sitzt mir eine Schülerin mit ruhigen, schönen Augen gegenüber. Ich versuche gar nicht erst, sie anzulächeln, denn ich sehe wahrscheinlich kalkig und stoppelig aus. Ein Schreck, nicht nur für Kinder. Wo kann ich jetzt bloß 3 Stunden schlafen? In diesem Zustand halte ich die Abenteuer, die ich mir vorgenommen habe, schon physisch nicht durch. Seit Kreinsen geht es mir seltsam. Die Stationsvorsteher sehen hier alle gleich aus. In Salz der Helden, in Nordheim, in Nörden-Hardenberg, immer sehe ich einen neuen Doppelgänger des Beamten, der schon in Kreinsen die Kelle schwenkte. Erst ganz spät merke ich, dass es immer derselbe ist, der den Zug abfahren lässt. Er springt dann immer selbst schnell noch auf. Wahrscheinlich sah ihm deshalb auch der Schaffner, der meine Karte kontrollierte, so überaus ähnlich. Ich nehme mein Urteil über das Aussehen niedersächsischer Bahnbeamter zurück und behaupte das Gegenteil. In Göttingen angekommen, schiebe ich mich durch das Schülergewimmel bis zur Bahnhofsgaststätte und frühstücke. Dort sitze ich aber schon wieder zwischen Schülern. Es sind die, die zu spät kommen wollen. Man merkt es irgendwie. Ist vielleicht die schöne Schülerin aus dem Zug darunter? Schwänzt sie vielleicht meinetwegen, damit ich nun endlich das Wort an sie richte? Nein, sie schwänzt nicht. Auch nicht mit mir. Im großen Zug nach Aachen ließe sich's jetzt gut schlafen. Allerdings werden Nachtzüge stets irgendwann zu Frühzügen, erfüllt von morgenfrischen, emsigen Menschen, die mich unter dem Mantel hervorholen, um auf das himmlische Wetter oder das Autowrack oder den Eichelheer aufmerksam zu machen. Es ist 8.10 Uhr. Seit einer halben Stunde wandere ich durchs morgendliche Göttingen. Ich erkenne meine alte Universitätsstadt wieder. Aber meine Gedanken sind nicht bei ihr, sie sind vielmehr ausschließlich erotisch, vor allem in der Fußgängerzone. Ich überlege, was da zu tun ist. Ob ich einfach ein Mädchen anspreche? Guten Tag, haben Sie vielleicht Lust, mit mir zu schlafen? Das habe ich bis jetzt erst einmal gefragt, mitten in einem Lesesaal in Tübingen. Das Mädchen musste bei der Antwort immerhin leise bleiben. Das war vielleicht der Grund dafür, dass tatsächlich etwas daraus wurde. Ich pilgere ins Café Kron und Lanz, um dies alles aufzuschreiben. Ein paar Tische weiter, mir gegenüber, sitzt ein Mädchen mit hellen, etwas eng nebeneinander stehenden Augen. Dadurch bekommt ihr Blick etwas außergewöhnlich Gezieltes. Sie sieht zu mir her. Ich gucke zurück. Wahrscheinlich ist mein Gucken eher ein Stieren oder Glotzen. Sie biegt den Blick von meinem weg und schreibt etwas. Ich nehme mein Heft und schreibe das auf. Als ich wieder hochblicke, sieht sie her. Ziemlich lange sogar. Das Gesicht wird immer hübscher. Ich bin es diesmal, der wegschaut. Ich schreibe und versuche mir ihren Busen vorzustellen. Sie sieht, dass ich schreibe. Je mehr ich das weiß, desto ausfahrender und theatralischer werden meine Schreibbewegungen. Ich schreibe nicht einfach, ich schreibe etwas nieder, wie Dichter es im Film tun. Omar Sharif, Dr. Zhivago zum Beispiel. Sie schaut immer noch. Ich schreibe schnell weiter, meine Fantasie gleitet an ihren Beinen entlang, sie trägt in meiner Vorstellung rote Strümpfe. Das irritiert mich, denn woher weiß ich das? Trägt sie wirklich welche? Als sie aufsteht und an mir vorbeigeht, was für ein schöner Gang! Ihre Augen stehen tatsächlich eng nebeneinander, wodurch sie etwas Religiöses, Madonnenhaftes bekommt. Ich überlege, ob ich Katholikinnen im Prinzip verlockender finde als evangelisch-lutherische. Sie trägt keine Strümpfe, aber Socken. Und die, immerhin, sind rot. Zahlen bitte! Seit Kron und Lanz sind fast 20 Stunden vergangen. Ich ging eine Weile hinter der Madonna her und überlegte, wie ich es anfangen könnte. Noch in der Wehender Straße merkte sie es und guckte in die Schaufenster, um den Kurs und die Absichten des feindlichen Schiffes zu studieren. Dann kehrte sie plötzlich um und ging zurück bis zur Barfüßerstraße, schritt schneller aus, steuerte Kurs Ost-Nord-Ost die Barfüßer- und Friedrichstraße entlang, hielt sich dann nordwärts Richtung Theater, sah sich zweimal prüfend um. Am Theater kreuzte sie zwischen den Schaukästen hin und her, offenbar in der Annahme, neutrales Gewässer erreicht zu haben. Ich ging aber ganz nah hin, sah sie an und sagte, »Sie gefallen mir sehr gut. Ich möchte gerne mit Ihnen sprechen.« Ich finde, dass es mir sehr gut gelungen ist, diese einfachen Worte zu setzen. Sie sagte ziemlich schnell, sie wisse nicht so recht, was sie damit anfangen solle. Und sie habe ja auch einen Freund. Mir fiel darauf nichts ein. Ich stellte fest, dass ich im Grunde sehr müde war. Ich sagte, warum auch nicht? Pause. Dann fragte ich, darf ich Sie aber ein Stück begleiten? Ach, sie führe jetzt sowieso gleich mit dem Bus nach Hause. Sie wohne draußen in Treuenhagen. Ich könne sie gern zur Haltestelle begleiten. Ich begleitete sie. Dabei fragte ich, ob wir uns nicht abends treffen könnten. Sie meinte, sie wolle das doch lieber nicht. Jetzt käme ja auch schon der Bus. Tschüss und viel Spaß noch. Das ging mir, obwohl dieses Ende meiner Müdigkeit sehr entgegengekommen wäre, doch etwas zu schnell. Ich stieg daher mit in den Bus, sprach, ich müsse auch nach Treuenhagen, und wusste, dass ich jetzt die Grenze vom rücksichtsvollen, verständnisvollen Menschen zum lästigen Widerling überschritten hatte. In einem Bus ist es nahezu unmöglich, im Stehen jemanden zärtlich zu berühren und sich gleichzeitig bei jähen Bodenwellen und Straßenecken, die man nicht kennt, festzuhalten. Es endet oft damit, dass man sich gerade an der Person festhält, zu der man zärtlich sein wollte, sie gar umreißt und durcheinander bringt, unverhofft schwängert und ähnliches. Da ich all das vielfach erfahren habe, unterließ ich jeden Versuch, der zu einem bösen Ende hätte führen können, und die Busfahrt verlief ereignislos. Irgendwo stieg sie aus und ich mit ihr. Jetzt richtete sie das Wort an mich und fragte, »Ich dachte, Sie wollten nach Treuenhagen.« Sie ging ein paar Schritte, ich folgte ihr und erklärte mich. Ich wüsste gar nicht, wo das läge. Es ginge mir nur um sie. Sie meinte, ich solle nur einmal sagen, wie ich mir das weiter vorstellte. Ich sagte, ich wolle mit ihr reden. Sie mutmaßte, ich wolle doch bestimmt noch mit ihr schlafen, oder? Ich gab zu, dass ich hin und wieder daran gedacht hätte. Sie antwortete mit einem noch schlimmeren Vorwurf. Wenn im Café ein anderes Mädchen näher bei mir gesessen hätte, würde ich jetzt hinter diesem herlaufen und nicht hinter ihr. Aber das stimmt ja gar nicht, rief ich und wusste doch, dass es stimmte. Und da mir kein besserer Beweis einfiel, umarmte ich sie, zog sie in den Schatten vor dem Gittertürmchen einer alten Villa, vor der wir gerade standen, und küsste sie. Sie nahm meinen Kuss durchaus neugierig und bereitwillig entgegen. Es war ein langer Kuss. Im Garten der Villa erschien ein Gärtner mit Eimer und Rechen. Wir küssten uns immer noch. Der Gärtner blieb stehen. Ein Hund erschien und näherte sich dem Gartentor. Wir küssten uns immer noch. Der Gärtner stellte lärmend den Eimer auf die Fliesen, schaute aber noch her. Der Hund begann mit dem Schwanz zu wedeln. Jetzt machte die Madonna die Augen wieder auf, blickte in den Garten, entzog sich mir blitzschnell, griff durchs Gitter und öffnete das Tor. »Na, mein Schatz?« fragte der vermeintliche Gärtner. Das Tor fiel ins Schloss. Der Hund blieb dahinter stehen und betrachtete mich mit geschärftem Interesse. »Tschüss«, flüsterte das Mädchen und winkte mir mit der Hand so, dass ihr Vater die Bewegung nicht sehen konnte. Dann ging sie zu ihm. Ich sagte nichts. Der Hund bekam einen zunehmend reservierten Gesichtsausdruck. Ich spazierte weiter, als hätte ich mich den ganzen Tag schon auf diese paar Schritte unter den alten Bäumen gefreut. Dann ging ich noch einmal zurück und suchte am Gartentor nach einem Namen. Ich fand keinen und beschloss, am frühen Abend wieder herzukommen. Das tat ich auch, aber ohne irgendeinen Erfolg. Die Villa war völlig dunkel. Nicht einmal der Hund gab laut. Abends fand ich mich in einem Pornofilm wieder, der mich fürs Erste von erotischen Vorstellungen kurierte. Ich ging bereits nach der Hälfte. Im Hotel schlief ich 10 Stunden lang. Heute Morgen bekam ich eines jener berüchtigten Frühstücke für 6 Mark. 2 Brötchen, 2 Winzigkeiten mit den Bezeichnungen Konfitüre und Markenbutter und ein Kännchen mit einer Sorte Kaffee, die ich nie für möglich gehalten hätte. Durch das Danebenlegen einer Illustrierten vermochte ich die karge Mahlzeit ein wenig zu strecken. Die erste Zeile, die mir ins Auge fiel, lautete: Entdecken Sie die Liebe neu. Abgemacht, murmelte ich. Jetzt sitze ich im Intercity Mercator nach Freiburg und Basel. Er führt nur die erste Klasse, daher zahle ich einen Zuschlag bis Freiburg. Außer mir sitzen hier 3 jüngere Geschäftsleute mit halbdunklen Anzügen. Jeder hat einen sehr flachen, sehr geraden Diplomatenkoffer bei sich. Einer liest eine französische Zeitung. Vater fuhr nie im Zug. Immer nur mit Firmenwagen und einem Chauffeur, den er zur Eile antrieb. Zeit, sprach er, ist das Einzige, was wir nie wieder herausbekommen. Der Zug fährt an der Leine entlang und dann über Fulda weiter. Mit Kassel ist es also leider nichts. Dort wäre ich wahrscheinlich ausgestiegen. Im Park des Schlosses Wilhelmsthal in Kassels Nähe lag ich vor Jahren und las Geschichte und Klassenbewusstsein von Georg Lukasch. Ich wohnte in einem Gasthaus, das mir sehr gefiel. Das Haus roch dezent nach feuchten Wänden. Die Tapeten deuteten, als ich in der Mitte eines Zimmers stand, eine leichte Verbeugung an. Ich aber las auch dort unbeirrt weiter im Schein einer immer wieder einnickenden Nachttischlampe, halb versunken in die Bettengruft. Alles schien mir für ein Buch über Revolution ganz die richtige Umgebung. Heute ist mir, als ob der Park, das Gasthaus und vor allem dieses Zimmer sich für kühne erotische Experimente mehr geeignet hätten. Vom Bett selbst vielleicht abgesehen. Leider sitze ich nicht in Fahrtrichtung. Viele Einfamilienhäuser haben im Windfang neben der Eingangstür 4 bis 7 bunte Glasziegel, unsinnig gruppiert wie verlorene Eier. Allerdings unterscheiden sich die Häuschen oft nur durch die Anordnung dieser Glasziegel. Ich fühle, wie mein Herz für die in diesen Häuschen gefangen gehaltenen, Tag aus, Tag ein staubwischenden und WC-reinigenden Hausfrauen zu schlagen beginnt. Die Damen mit den engen Röcken und dem Teint, die gepflegte Hand am Staubsaugergriff. Sauberkeit stellt für mich eo ipso eine massive Herausforderung dar. Als ich mich einst während des Studiums als Vertreter für ein rotes Plastiklexikon mit Goldprägung versuchte, gab ich mir einmal die größte Mühe, einer jungen Ehefrau im Bezirk Steglitz ihre ganz und gar unbegründete Scheu vor Vertretern zu nehmen. Es begann damit, dass ich über ihr Aussehen ein paar wohlüberlegte Worte sagte. Damit meinte ich vor allem ihren hübschen Hals, der den Blick auf die wunderbaren Schlüsselbeine und in einen zartrosa Ausschnitt lenkte. Bevor ich das aber präzise sagen konnte, bezweifelte sie schon die Aufrichtigkeit meines Kompliments. Schließlich komme ich gerade aus dem Krankenhaus. Ich bin an der Galle operiert worden. Stellen Sie sich vor, 8 Steine. Toll, entfuhr es mir, während ich insgeheim rätselte, wie viel Steine man wohl normalerweise hätte. Wollen Sie mal sehen? Was, die Narbe? Fragte ich. Aber unbedingt. Nein, die Steine. Warten Sie mal. Sie holte ein Glasdöschen und zeigte mir 8 entzückende Gallensteine. Es waren die ersten, die ich je gesehen hatte, und ziemlich grün. Später zeigte sie mir dann auch noch das, was ich von Anfang an bei ihr vermutet hatte. Das Lexikon. Sie besaß es bereits. Sie verabschiedete mich dann rasch und riet mir, nicht Vertreter zu bleiben. Ich dachte an die Gallensteine und versprach es. Ich registriere, was draußen alles vorbeikommt. Wohnmaschine, Lagerplatz, Kabeltrommeln, ausgediente Waggons, Klammer auf, jemandes zu Hause, Klammer zu, eine alte Wassermühle, eine riesige Buche, Heuschober, Isolatoren. Die sexuellen Einfälle, die mit jeder der genannten Einzelheiten sich verknüpfen, lassen mich selber staunen. Signalmaste, Bahnsteige, Gepäckwagen, das Stationsschild Bebra, das Schild Grenzkontrollstelle. Wieso? Ich sehe in die Karte. Tatsächlich. Ich bin hier nahe dran. Gerstungen liegt schon drüben. Ich bin wieder ein wenig verblüfft über die Schmalheit der Bundesrepublik, bin es aber gleichgültigen Herzens. Als Kind sah ich Vorkriegskarten. Die prägten sich ein. Das Deutsche Reich war gebaut wie ein Wappenlöwe mit viel Brust und Schultern. Die Beschriftung zog sich im Halbkreis von Südwest nach Nordost. Vom Oberrhein bis Kassel lag Deut, die heutige DDR hieß Schess, dann kamen Reh und ich durch einen Korridor getrennt. Als Kind hielt ich auf Besitz. Das war alles mein Land. Bad Hersfeld. Beackerte Hügel schwingen sich hin bis zum Horizont. Das Bahnfahren gibt viel Überblick. Jetzt, im Vorfrühling, erkennt man gut die nackte Form der Landschaft. Von der Straße aus muss man so vieles beobachten, was nur ihretwegen so aussieht, von den Verkehrsschildern ganz abgesehen. Der Bahn zeigen die Städte und Dörfer ihr altes und hübsches Gesicht. Der Straße dagegen alles, was neu ist. Und die Reklame. Die Bahn gehört längst zur Landschaft und hat Gewohnheitsrecht. Sie fährt mitten durch die Obstanger alter Bauernhöfe. Man sieht die Kinder mit dem Esel spielen, die Hühner scharren, die Katze schleichen. Man sieht die beiden Gänse auf dem Kühler des stillgelegten, blindäugigen Mercedes-Diesel unterm Birnbaum. Die Leute beachten die Bahn nicht, denn diese wird in keinem Fall ihretwegen anhalten. Sie ahnen nicht, dass ich trotz der 100 Stundenkilometer alles sehe, sogar, dass es ein Diesel war. Burg Haun. Viele kleine Häuser am Berg, oben ein Antennenmast. Oder ist es eine Fahnenstange? Hochspannungsleitungen. Hünfeld. Eine Likörfabrik und eine neue Kirche. Ich finde, Betonkreuze taugen nichts. Jetzt Gewächshäuser, Wege mit Zaunpfählen, die angenehm krumm stehen. Noch 5 Minuten bis Fulda. Wir fahren durch den Wald. Es ist seltsam, jemanden zu betrachten, der aus einem fahrenden Zug in den Wald schaut. Das Auge nimmt nicht einfach alles auf, was vorüberfegt, sondern muss von Einzelheit zu Einzelheit springen. Die Augen meines Gegenübers sind nach draußen gerichtet und flackern unablässig. Das gibt seinem Blick etwas Aufgescheuchtes, Dramatisches. So ähnlich guckt eine Katze durchs Gartentor, wenn hintereinander 5 Feuerwehrwagen vorbeifahren. Götzenhof. Bahnarbeiter werkeln an der Böschung. Jetzt kommen Schrebergärten, ein Hang mit Hochhäusern, darunter Bungalows. Reifeisen, Fabrikschlot. In einem Auto kann man Beschleunigung nicht genießen. Schaut man zum Seitenfenster hinaus, dann wird man unruhig. Die sichere Schiene fehlt. Gemüsegarten, Autofriedhof, Häuser, Häuser, Fulda. Noch ein Geschäftsmann. Jetzt sind wir zu 5. Auf dem Nebengleis steht ein Kurswagen Kulmbach, Fulda. Die riesigen Gitterarme von Hochspannungsmasten haben einen ähnlichen Reiz wie große alte Eisenbahnbrücken oder der Eiffelturm. Neuhof. Kabeltrommeln. Wieder ein Hügel mit Sendemast. Ein Güterzug versperrt für endlose Zeit die Sicht. Danach Frieden. Nein, Fliehen. Eine Straße mit Birken nähert sich erst zaghaft, dann immer schneller, stürzt auf den Bahndamm zu, entledigt sich hastig der Birken und verschwindet unter mir in einer Unterführung. Jetzt ist mein Zug selbst in einem Tunnel. Warum riecht es plötzlich durchdringend nach Mottenpulver? Hier irgendwo muss in Römerzeiten der Limes gestanden haben. Ein Palisadenzaun. Hanau. Ein sonnendurchfluteter, kohlenverstaubter Ziegelbahnhof. Oder war das gar nicht Hanau? Die Reise beginnt jetzt richtig zu laufen. Obwohl ich mich durch den Erster-Klasse-Zuschlag bis Freiburg festgelegt habe. Allein der Gedanke, auf irgendeinem Bahnhof schlagartig Freiburg aufzugeben und einen anderen Zug zu besteigen, um heute Abend in Donauwörth, Xanten, Miltenberg, Mainz oder Passau zu sein. Schon das Ändern von Plänen ist schön. Ich aber brauche gar nicht erst Pläne zu machen. Ich brauche überhaupt nicht nachzudenken. Ich habe es nicht nötig. Augen und Ohren genügen. Ich kann mich dem Zufall anvertrauen und in unregelmäßigen Abständen je nach Lust den Zug verlassen, um einen anderen zu nehmen, der als Nächster aus dem Bahnhof fährt. Wartezeiten nutze ich, um mich in den Städten und Dörfern umzusehen. Und nicht nur das. Ich werfe einen Blick ins Kursbuch. Mein Auge wandert über hunderte von morgendlichen, nachmittäglichen und abendlichen Bahnstationen hin. erfüllt vom Tick-Tack hübscher Stöckelschuhe und dem freundlichen Stimmgewirr abreisender Studentinnen, umsteigender Arzthelferinnen, heimkehrender Kellnerinnen und verirrter Schauspielerinnen. Eine zur Oma fahrende Jagsheimer Bäckerstochter nicht zu vergessen. Frankfurt. Aus meinem Zug steigen nur Männer aus. Auch zwei von meinen vier Abteilgenossen. Was Frauen anbelangt, ist dieser Zug eine Pleite. Wieso gibt es keine Geschäftsfrauen, die in wichtiger Mission von ihren Firmen per erster Klasse durch die Bundesrepublik geschickt werden? Ich gehe in den Speisewagen. Die Serviererin vergisst mein Frühstücksei. Ich brauche nur Sekunden, um zu wissen, wie sie es wieder gut machen könnte. Aber sie bringt dann doch lieber das Ei. Mir gegenüber sitzt ein Geschäftsopa, ein echter Senior. Das Altwerden besteht wohl unter anderem darin, dass man alles, was einem früher ziemlich schwer fiel oder schwer gemacht wurde, jetzt ohne großen Kraftaufwand beherrscht, ausgenommen einige körperliche Schwierigkeiten, die aber gar nicht so wichtig sind. Das Einzige, wovor man Angst hat, dass eine Krankheit einen endgültig umwerfen könnte. Als Junge, sagt er, ist er von zu Hause fortgelaufen. Wenn man alt ist, braucht man das nicht mehr, dann sorgt man dafür, dass die anderen davonlaufen. Er schmunzelt mit 1000 Fältchen und trinkt seinen Roten. Wir kommen auf die Nazi-Zeit. Den Einzug in Wien hätten sie erleben sollen. Ich sage, es läge auch viel am Zeitgeist. Wenn ich 30 Jahre früher geboren wäre, dann hätte ich mich damals vielleicht auch der NSDAP angeschlossen. Er reicht mir die Hand, sieht mich an und sagt feierlich, so wie Sie sind nicht viele junge Leute. Ich fürchte sofort, dass er mich nicht verstanden hat. Ich meine, dann wäre ich ja auch nicht ich, erkläre ich. Wenn ich heute an die Juden denke, ich heute. Seine Fältchen ordnen sich ruckartig zu großem Ernst. Er stimmt zu. Ich frage ihn lieber nichts mehr. Mannheim. Ehemals eine kurpfälzische Residenz. Eine sehr junge Stadt, anfangs vorwiegend von geflüchteten niederländischen Protestanten bewohnt, in der napoleonischen Zeit kurze Zeit französisch. Auf dem Bahnsteig ein vollbusiges Mädchen mit Strickjacke. Auf dem Nebengleis ein Wagen aus Neckarelz. Es ist 11.17 Uhr. Der Zug fängt jetzt an zu rasen. Ich bin wieder im Abteil. Draußen ausgedehnte Kiefernwälder. An den Wegen, die in sie hineinführen, ragen große Schilder, auf denen in sehr kleiner Schrift sehr vieles steht. Ich bemühe mich, mir einen unanständigen Text auszudenken, der dort stehen könnte, aber ich lasse bald davon ab. Schilder von Truppenübungsplätzen eignen sich nicht dafür. Ich fragte vorhin den Schaffner, ob man aus diesem Zug mit Paris telefonieren könne. Dann ging ich hinaus und überlegte, ob ich nur auf die Toilette gehen sollte. Kurz entschlossen rief ich dann wenigstens die Stadtbibliothek in Berlin-Spandau an und ließ ausgeliehene Bücher verlängern. Als ich wieder ins Abteil kam, zog draußen das Schild Waghäusel vorbei. Hier gab es 1849 eine Schlacht zwischen den Preußen und dem badischen Revolutionsheer. Es war das Ende der Revolution. Jetzt eine düstere Bahnhofshalle mit silbern schimmernden Vorortzügen. Karlsruhe. Mein Gott, aus wie viel Eisen die Eisenbahn besteht. Das haben die Menschen alles im 19. Jahrhundert zusammengekarrt und gegossen und verschraubt und vernietet. Alles, was das 19. Jahrhundert uns hinterlassen hat, ist ungeheuer massiv. Baden-Oos, alte Kachelofenfabrik. Frühling. Offenburg. Es gibt nichts Frühlingshafteres als rostbraun-schwarze Bahnhofsanlagen vor knospenden Bäumen, beschienen von praller Sonne. Die Menschen sind noch hellgesichtig, weißhalsig und bleicharmig und gleißen im Licht. Braungebrannte Sommerfiguren reizen mich weit weniger. Hier deckt man ganze Felder mit durchsichtigen Plastikbahnen ab. Sie glitzern gegen Mittag zu wie ein See ohne Böschung. Freiburg. Die Schule ist aus, es schwirrt nur so von Kindern. Wahlplakate mit Brillen und Köpfen. Seltsame Brillen. Hinter so einem gediegenen Stück befindet sich ein Gesicht gleichsam in Deckung. Freiburg wurde von einem Zähringer Herzog gegründet. Später war es im Besitz des Grafen von Urach, wurde dann unabhängig. In neuerer Zeit gehörte es 8 Jahre zum Herzogtum Modena, Napoleon. In einem Buchladen sehe ich ein Kursbuch für Fronturlauber, Reprint. Ist das Bahnnostalgie oder Kriegsnostalgie? Ich habe eine Idee. Vielleicht wäre mit den gesammelten Wetterberichten der Zeit von 1939 bis 1945 ein Geschäft zu machen. Zu Beginn des Polenfeldzuges war das Wetter sonnig und trocken. Oder während der Schlacht von Stalingrad wirkte ein Hochdruckkeil aus Nordosten wetterbestimmt, bei schwachen Winden und geringen Niederschlägen für die Jahreszeit zu kühl. Ich sitze im Wirtshaus. Stundenlang könnte ich den satten Stimmen der Gäste zuhören, zuversichtlichen Worten, gesprochen vor dicker, dunkler Holzvertäfelung nach einem guten Bissen. Zumal ich selber mit Vorfreude auf die Mahlzeit warte. Der Ober hat mich vergessen. Hier in Baden gibt es Leute, die ihre Stimmen, Gesichter und Hände mit großer Selbstverständlichkeit wie unmittelbar von innen heraus in staunenswerter Weise bewegen. Hunger. Eine Spinne läuft über das karierte Tischtuch in rasender Eile. Dann bleibt sie eine endlose Zeit wie erstarrt sitzen. Kann man sich vorstellen, was in einer Spinne vorgeht? Begriffe wie Eile oder Geduld versagen völlig. Der Spinne fehlt übrigens ein Bein. Eigentlich müsste sie perfekt im Kreise laufen. Aber jetzt prescht sie weiter, wie sie gekommen ist. Schnurgerade. Endlich! Mein Essen. In Freiburg fließen echte Bäche zwischen Bürgersteig und Fahrbahn entlang. Die Luft kommt mir bekannt vor. Es scheint wirklich Frühling zu sein. Eines der Wirtshausschilder zeigt einen schön gemalten Stiefel. Das Schild ist von seltener Art, denn es soll nicht sagen, ein Stiefel oder dieser Typ von Stiefel, sondern dieser einzelne Stiefel hier, in eigener Person. Auf dem Domplatz sitze ich in der Sonne. Die Kellnerin fragt mich 15 Minuten nach meiner Kaffeebestellung, ob ich einen Wunsch hätte. Ich stelle mir vor, wie einer im Lauf der Jahre immer unsichtbarer wird. Es fängt ganz harmlos an. Auf Bahnhöfen fahren die Gepäckfahrzeuge immer unbeirrter auf ihn zu. An den Kassen der Supermärkte stehen Käufer plötzlich vor ihm, die sich vorher weit hinter ihm angestellt hatten. Die Servierfräulein und Ober bedienen ihn stets erst spät und sagen dann, sie hätten ihn nicht gesehen. Er hört täglich mehr Entschuldigungen, wird aber auch täglich mehr getreten, gerempelt, weggedrängt, gefährdet und vergessen. Eines Tages ruft er im Café, »Bitte zahlen!« »Sofort«, antwortet der Ober. Nun aber bemerkt er, dass dieser offenbar die größten Schwierigkeiten hat, ihn zu sehen, denn er sucht auf unauffällige Weise nacheinander alle Tische ab, unter dem Vorwand, dort abzuräumen, zu bedienen oder Krümel abzuwischen, um herauszufinden, woher die Stimme des zahlungswilligen Gastes denn gekommen sei. Nach diesem Erlebnis beschließt der Mann, sich zur eigenen Sicherheit auf Dauer mit einer Person zusammenzutun, die besser zu sehen ist als er. Alles scheint nun geregelt, aber bereits nach der Trauung kommt es wieder zu eigentümlichen Verwechslungen. Die Dame verlässt mit einem anderen die Hochzeit. Auch seine Leiche wird nie gefunden, obwohl sich alle die größte Mühe geben, wenigstens die zu sehen. Endlich, da ist ja der Kaffee. Wenn ich vor mich hinschreibe, merken das immer wieder andere Leute, etwa am Nebentisch und spähen interessiert oder misstrauisch herüber, um mich dann wieder zu vergessen. Ich glaube, was immer einer tut, wird bemerkt, ob er nun stiehlt, schreibt, flüchtet, liebt oder mordet und ganz gleich, wie verborgen er es tun will. Die Leute merken alles. Aber wo tun sie es dann hin? Was denken sie nach dem Merken? Ab 17.22 Uhr sitze ich im Zug nach Titisee. Er fährt in südlicher Richtung aus Freiburg heraus. Holzrauch dringt aus abendlichen Schrebergärten. Mit mir sitzen jüngere Arbeiter und Angestellte im Waggon. Sie steigen nach und nach in Wiehre, Littenweiler, Kappelertal und Himmelreich aus. Kirchzarten nicht zu vergessen. Hinter Hirschsprung sehe ich zum ersten Mal Schnee. Irgendeine Bahn hieß früher der Pengel-Anton, weil so viel geläutet wurde. Mein Zug rattert und pfeift. Bis zum Bahnhof Posthalde versuche ich, einen schönen lautmalenden Namen für ihn zu finden. Bringe es aber nicht weit. Posthalde ist ein bemooster Bahnhof. Auf den obersten Baumwipfeln hängt noch etwas Sonne. In Feldberg-Behrental steigen Leute mit Skiern ein. Die Alemannen sprechen die letzten Worte jedes Satzes viel langsamer als die ersten. Außerdem hört es sich dauernd so an, als ob sie über einen gewissen Eumel berichten und über den Sohn Eumel, die Tochter Eumel, kurz die ganze weit verzweigte Familie. Es geht um Vermögenswerte, wenn ich recht verstanden habe. Jetzt kommt der Ort. Aha. Ich kann nichts dafür. Der Zug fährt an einem gefrorenen See entlang. Steiniges Ufer mit riesigen Findlingen. Schluchsee. Ich steige hier ganz einfach aus. Nach einer langen Schreibpause sitze ich in einem Bus, der spätvormittags von Neustadt nach Donaueschingen fährt. Eigentlich wollte ich mit der Höllentalbahn dorthin fahren, aber die ist so gut wie stillgelegt. Vor und hinter mir sitzen stadtfahrende Schwarzwälder und schwätzen freudig alemannisch. In Schluchsee schlief ich in der Jugendherberge. Als Lehrer besorgte ich mir Anfang des Jahres einen Seniorenausweis. Außer mir nächtigte dort kaum jemand. In den See warf ich einige Steine. Er trägt nicht mehr eine Eis-, sondern nur noch eine Matschdecke. Ich sprang von Stein zu Stein am Ufer und an der Bahn entlang. Nahe der Herberge führte ein Fußgängersteg über die Gleise. Ich sah von oben, wie der kleine Zug durch die Hügel herankurfte. Hier sagt man zum Abschied Ade, mit Betonung auf der ersten Silbe. Ministerpräsident Filbinger blickt verpflichtend von jedem Scheunentor. Ein Bussard kreist über der Schonung. Bienenhäuser. In Döggingen fährt ein Mädchen mit langen blonden Haaren auf einem Mofa. Beim Bremsen spreizt sie die Beine nach vorne, wie zu einer Landung. Es sind sehr schöne Beine. 11.15 Uhr. Wie komme ich von Donaueschingen nach Tübingen? Ich wälze ratlos das Kursbuch, denn ich bin noch keineswegs kapitelfest. Den E3706 der Linie Singen am Hohentwiel-Stuttgart brauche ich nicht erst durch Umsteigen in Rottweil um 13.43 Uhr, sondern kann ihn bereits in Villingen nehmen, wo ich um 12.51 Uhr dem Zug aus Donaueschingen entsteige. Nachdem ich diesen Satz geschrieben habe, empfinde ich es als Glück für mich und andere, dass ich nicht Bahnbeamter bin und den Leuten die Verbindung erklären muss. Ihr Jammer würde durch meine Erläuterung nur immer ärger. Und schließlich könnte nur noch eine Netzkarte sie überhaupt vom Fleck bringen. In manchen Fällen würde ich freilich raffiniert schüchtern hinter meinem Schalter hervorschauen und sagen, heute hat's keinen Sinn mehr. Morgen früh kommen Sie besser weg. Ich kann Ihnen sofort ein gutes Bett besorgen. Und dann kommt die Stunde meines alten, schon beinahe stillgelegten Kleinbahnhofs, der zwar ziemlich ungeheizt, aber sehr gemütlich ist. Die Bürger der Stadt sehen plötzlich wieder alle Lampen brennen und studieren verstört den Fahrplan. Das alte Gewölbe aber hallt von Lustschreien wieder, wie zu der Stunde im Jahre 1887, als es mit 20 Ehrenjungfrauen eingeweiht wurde. Was eigentlich ist eine Ehrenjungfrau? Wozu dient sie? Und warum weiß ich das nicht? In Marbach steigen drei Bundeswehrsoldaten in Zivil ein. Einer trägt auf einem schlanken, muskulösen Oberkörper ein weißes Seidenhemd. Dazu hat er ein braunes, blühendes Gesicht mit Milchbart. Eine Sonne von einem Schwaben. Hübsche Mädchen sehe ich überhaupt nicht. Hier gedeihen wohl mehr die Männer. Sogar der Schaffner ist ein ausgesprochen schöner Mensch. So sahen im Heimatfilm der 50er Jahre die Förster aus. Vor Thalhausen führt eine überdachte Holzbrücke über den Neckar. Das Dach schützt die geduldigen Flussangler vor Regen, Schnee, Hagel und was sonst von oben kommt, bis die Fische beißen. Der Bussard am Feldrhein hat eine Maus erwischt. Wildes Hüpfen, Hacken und Flügel schlagen. Ein Idyll ist, wenn jeder das tut, was in Brems Tierleben über ihn geschrieben steht. Davon, dass er das Erwartete tut, geht die beruhigende Wirkung aus. Sogar Raubvögel bekommen etwas Liebenswürdiges, wenn sie nach Raubvogelart unsanft verfahren. Sulz am Neckar. Zwei Mädchen steigen ein, mit roten Bäckchen, frisch miteinander schwäbelnd, mit neugierigen, freundlichen Augen. Mein innerer Raubvogel wird wach. Die Schwaben sind seelisch alle irgendwie übermäßig gesund. 2. Von Sulz nach Treuchtlingen. Die Mädchen stiegen in Horb aus. Die eine lachte mich noch einmal freundlich an. Das vermutete ich jedenfalls. Ich hatte die Brille abgenommen. Dann nämlich sehe ich besser aus und die anderen auch. In Horb hatte ich Aufenthalt, ging in die Stadt und fotografierte herum. Was es war, werde ich ja dann auf den Abzügen sehen. Wie werde ich nach 10 Jahren Tübingen wiederfinden? Ich glaube, für die junge Mutter dort drüben bedeute ich mit meinen interessierten Blicken ohne Brille zweifellos eine Anfechtung. Nach einigem erwartungsvollem Zurückgucken, ich nehme an, es ist erwartungsvoll, setzt sie sich erst mit dem Rücken zu mir, dann geht sie mit dem Kind zusammen hinaus, vermutlich um auszusteigen. Alles natürlich meinetwegen. Ich sollte ihr nachgehen und sie um die Taille fassen. Zwischen Horb und Mühlen sehe ich mit der inzwischen wieder aufgesetzten Brille einen großen Viereckshof mit burgähnlich dicken Mauern und silbrigen Schindeln. Die Mutter mit Kind kommt jetzt errötend von draußen wieder herein. Schnell setze ich die Brille wieder ab. Sie hat es sich also überlegt, sie ist nun entschlossen, sich mit mir einzulassen. Oder war sie etwa nur mit der Kleinen auf dem Klo? Sie hat runde Hüften und beglückende Knie. Und unter der Bluse wippt es. Ach, lass es wippen. Außer meiner Fantasie blüht nicht viel. Was sieht man aus dem Zugfenster? Ejach. In der Hand welcher Brauerei befindet sich Ejach? Haigerlocher Schlossbräu? Kein Ort ist hier ohne Baukräne. Bieringen, Bad Niedernau, überall dasselbe. Wie haben die bloß früher ihre Häuser gebaut? Manchmal verliere ich die Illusion, überhaupt etwas zu sehen. Doch, da im Waldhügel ist ein richtiger Steinbruch mit waagerechten Gesteinsschichten, die wie beschriftete Zeilen aussehen. Der Hügel hat sich geöffnet und lässt in sich lesen. Mitten in der Wiese steht ein großes Ross und schüttelt ausdauernd den Kopf. Kilchberg, irgendein Schlösschen. Tübingen nähert sich. Der Zug fährt Schlangenlinien, um es spannender zu machen. Wollte ich vielleicht überhaupt nur nach Tübingen? Eine Stunde später. Ich verkroch mich in ein Gasthaus in der Nähe der neuen Aula. Tübingen erscheint mir schlicht entsetzlich. Die Stadt ist ein Ungeheuer geworden, das die Zähne nach mir fletscht. Lauter neue Gebäude sehe ich. Der Verkehr ist lebensgefährlich. Riesige Mengen von Studenten strömen herum. Vor der Mensa werde ich angebettelt. Auf dem Bürgersteig beinahe überfahren. Ich überlege, ob Abreisen nicht besser wäre. Schließlich bin ich auf der Durchreise. Aber ich sollte mir genau überlegen, warum mir nicht wohl ist. Ich sollte gespannt darauf sein, wie und wodurch mir irgendwann wieder besser wird. Ich lese zunächst stehend das Schwäbische Tageblatt im Schaukasten unten am Neckarufer. Keine Wirkung, obwohl dies mitten in einem Mückenschwarm geschieht. Ich esse Schweinsfilet mit Spätzle. Normalerweise eine substanzielle Hilfe. Nichts. Ich lese eine Stunde lang im gültigen Vorlesungsverzeichnis mit vollkommen negativem Erfolg. Ein Gedanke. Sollte ich zur Domäne Einsiedel hinausfahren und wieder einmal ganz um die Hochfläche herumlaufen? Immer am Waldrand entlang, wie damals, wenn ich das Gefühl hatte, nichts mehr zu verstehen? Aber wie soll ich dorthin kommen? Woher die Sportschuhe nehmen? Und wer garantiert mir, dass auf der Hochfläche nicht schon längst die neue Heimat zugeschlagen hat? Besser ist's, ich mache Pläne. Das beruhigt. Mein Jammer kommt sicher auch daher, dass die anderen etwas Vernünftiges tun. Sie bereiten sich zum Beispiel auf das Examen vor, während ich mit der Bundesbahn eine Art Roulette spiele, in die Landschaft blicke und auf Wunder warte. Wenn es Wunder gäbe, wäre meine Methode sehr geeignet, um sie zu erwarten. Da es aber keine gibt, mache ich einen Plan. Schule. Ich bleibe in der Schule. Politik. Ich trete in eine Partei ein. Familie. Ich trete in die Ehe ein. Hobby. Ich fotografiere stillgelegte Bahnhöfe und lege ein Album an. Ich sammle die Wetterberichte der Jahre 1939 bis 1945. Ich erlerne das Mundharmonikaspiel und gewinne mir die Herzen. Ich müsste versuchen, mit jemandem über meine Probleme zu reden. Aber das ist nicht so einfach. Da mir das Gespräch mit Männern in der Regel nicht liegt, werde ich eine Frau fragen, aber möglichst keine so schöne. Sie saß allein in einem Café und ich redete sie mit sie an. Ich fühlte, dass sie Selbstständigkeit besaß. Das schien mir wichtig, wenn sie mir helfen sollte. Dass sie so ungeheuer viel davon besaß, war zunächst noch nicht abzusehen. Ihr Gesicht war breit, ihre Frisur eher langweilig, ihr Körperbau pücknisch. Fern lag alles Erotische, jedenfalls was mich persönlich anging. Ich fasste mir ein Herz und sprach den Mitmenschen an. »Darf ich mich zu Ihnen setzen und mit Ihnen reden? Ich habe ein Problem. Aber ich weiß natürlich nicht, ob es Sie interessiert. Wenn nicht, sagen Sie bitte sofort Bescheid, ja?« »Würde es Ihnen helfen, wenn wir zusammen schlafen gehen?« »Wie bitte?« »Wollen Sie mit mir pennen?« »Sagen Sie doch ruhig ja oder nein«, fragte sie freundlich. »Nun ja, freilich. Warum nicht?« entgegnete ich zögernd. Sie lächelte noch eine Spur freundlicher, erhob sich und marschierte zum Ausgang. Dort drehte sie sich um und lachte. Kommen Sie, kommen Sie!« Ich folgte ihr in heilloser Verblüffung. Sie war wirklich alles andere als hübsch. Sie bewegte einen beträchtlichen Hintern in ihren abgetragenen Jeans. Ihre Beine waren kurz, sie war insgesamt bei weitem kleiner als ich. Ihr Oberkörper war von einem Pullover und einer Jeansjacke so umwabert, dass außer einem sehr stabilen Gesamteindruck von ihrem Körperbau nicht viel auszumachen war. Draußen wandte sie sich zu mir und meinte, »Vielleicht wunderst du dich ein bisschen, aber ich rede nicht gern lange herum und du gefällst mir ausgesprochen gut. Außerdem bin ich scharf wie eine Sense.« Bei dem letzten Wort zuckte ich etwas zusammen und entschloss mich nun doch zur Selbstverteidigung. »Ich möchte dich ja nicht gern enttäuschen, aber...« »Was?« fragte sie. »Du meinst, du kriegst ihn nicht hoch? Dann mach dir mal keine Sorgen. Das wäre bei mir das erste Mal.« Vor so viel Potenz begann ich, die Waffen zu strecken. Schließlich, wie ich ja selbst schon gesagt hatte, warum nicht? An der Ampel am Lustnauer Tor, der Name verknüpft sich für immer mit dem, was dann kommen sollte, lächelte sie mich an und sagte ermunternd, »Nun sei mal nicht schüchtern, ja?« Sie griff meine Hand und führte sie unter der Jeansjacke hindurch um sich selbst herum und achtete darauf, dass sie an der richtigen Stelle lagerte. Wir gingen auf den Österberg, den ich bisher fest im Besitz der Burschenschaften und Chors gewähnt hatte, betraten dort ein Haus auf dem südlichen Teil und erreichten darin ein Zimmer, wo sie sich ohne Umschweife, freudig und mit sachkundigem Engagement meiner bediente. Sie war stämmig, breit, aber fest und vital von Kopf bis Fuß. Ich vermute, dass sie es in mindestens 3 Sportarten zu Höchstleistung bringt. Diese hier war jedenfalls eine davon. Mir war erstaunlich, dass ich alles mit Selbstverständlichkeit und Eifer mitbesorgte, voller Anerkennung und Einverständnis mit einem Menschen, der wusste, was er wollte und wie er es bekommen konnte. Danach tranken wir Bier. Das Zimmer war hübsch eingerichtet, enthielt aber viele Bücher. Trotz des bohrenden Verdachts, an eine Psychologin geraten zu sein, wollte ich nicht wieder gehen, ohne meine Frage gestellt zu haben. »Ich weiß nicht, ob ich als Lehrer an die Schule gehen soll oder nicht.« »In welche Schule?« fragte sie. »In Stuttgart oder hier?« »In Berlin.« Ihr Interesse verringerte sich sichtlich und sie antwortete unter Verzicht auf theoretische Begründung aller Art. »Lass es bleiben. Ich unterrichte seit 8 Jahren Sport und Bio.« Wir trennten uns kameradschaftlich und ich bin sicher, dass sie die kommende Nacht nicht allein verbringen wird. Nun ist manches wieder im Lot, die Fantasien tasten sich langsam voran. Stattdessen hat die Wirklichkeit ein Wort gesprochen, wenn ich mir meine Eroberung auch etwas anders vorgestellt habe. Die zweite Unterhaltung des Abends war das genaue Gegenteil der ersten. Gedankenreich und etwas uferlos. Ich sprach mit einem Assistenten oder Dozenten meines Alters, der mit herzlich verschmitzten Augen unentwegt Gespräch und Anregung suchte. Seine Neugier auf mein Woher und Wohin war grenzenlos. Ein glückliches Naturell. Was ihm behagt, findet er wunderbar, was ihm nicht behagt, ist ihm glaubhaft Wurst. Fröhliches Vertrauen hat er zu allen eigenen und fremden Einfällen, die etwas Albernen mit eingeschlossen. Nur 1-2 Mal packte ihn die Gelehrsamkeit am Genick und er dampfte mit einem salbadernden Wissenschaftsernst dahin wie auf einem Bahngleis. Ein paar Späßchen meinerseits ließen das Bewusstsein wiederkehren. Mir ging es um die Frage, ob Schule oder nicht, ihm dagegen um das, was man an ihr ändern könne. Am Ende eines 1,5-stündigen Gesprächs war uns klar, dass man in der Schule nichts ändern könne. Das zu wissen ist schon Fortschritt. Wir bestellten 2 neue Viertele und entdeckten unsere Vorliebe fürs Kino. Mindestens 10 bis 15 Filme erzählten wir uns gegenseitig, obwohl wir sie beide kannten, und bestellten dabei 2 neue Viertele. »Und Film? Wäre das nichts?« Ich antwortete, daran zu denken wäre Flucht vor dem Examen. Er nickte freundlich. Es war ihm glaubhaft Wurst. Lange nach Mitternacht erhoben wir uns mit schwerem Gebein. Er hatte seine Frau längst angerufen und hoffte nun, dass sie schlafen gegangen wäre. Wir wanderten durch die Kirchgasse, über den Holzmarkt, die Pfleghofstraße entlang bis zum Lustnauer Tor. Sport und Bio fiel mir wieder ein. Und dann hinter der neuen Aula links den Berg hinauf. Er wohnte in einem Haus, das früher über der Stadt thronte wie eine Residenz, heute aber durch die Verbreiterung der Straße von unten beengt wird und einen kopflastigen Eindruck macht. Auf dem ganzen Heimweg sprachen wir über Frauen, die er mochte, dazu zählte er vor allem seine Ehefrau, und über Frauen, die ich mochte. Frauen, sagte er, das Gartentor in der Hand, sind keine besseren Menschen, aber sie sind mir die Lieberen. Ich stimmte zu. Und für 2:30 Uhr nachts war das zwischen zwei Männern, die sich vorher nie gesehen, dafür aber heute dem Wein gut zugesprochen hatten, ein beachtliches Fazit. Ich hasse jede Arbeit. Notiz von 4:30 Uhr. Ich schrieb sogar die Uhrzeit dazu. So wichtig erschien mir in nachtschlafendem Zustand die Erkenntnis, die mich da geweckt hatte. Sie erschien mir als der Schlüssel zu meinem ganzen Wesen. Und ich glaube, den niedergeschriebenen Satz tief, tief zu verstehen, bis in Feinheiten hinein, die durch Sprache kaum noch auszudrücken sind. Danach schlief ich zufrieden bis 9 Uhr durch. Ich arbeite wirklich sehr, sehr ungern. Ist das noch normal? Ich gebe mir einen Ruck und beschließe, heute doch nach Einsiedel zu fahren und einmal rund um die ganze Hochfläche zu laufen. Also, Sportschuhe kaufen? Ich werde sie den Rest der Reise mitschleppen müssen. Taxi bestellen, zurück möchte ich trampen. Alles schon passiert. Das Taxi fuhr mich über Pfrohendorf bis an den Waldkranz heran. Ich arbeitete mich durchs Gebüsch und stand auf der Fläche. Die Sonne schien herrlich, die Bienen fuhrwerkten durch die Palmkätzchen. Die Lauferei behagte mir weniger. Ich schaffte höchstens die Hälfte der Strecke. Dann ging ich lieber langsam, setzte mich auf einen Hochsitz und tat einen Blick aufs Land. Ich sah einen Hasen grasen und einen Schmetterling tabauteln. Es war, glaube ich, ein Fuchsschwanz. Ich könnte mir eine Geschichte in einem Hochsitz vorstellen. Der Schluss würde lauten, und ihre weißen Pos leuchteten weit über die Domäne. Auch als Anfang geeignet und als Filmszene. Mit einem wortkargen Ehepaar fuhr ich nach Tübingen zurück. In einem Café sah ich eine Frau, die bestimmt Tänzerin war, denn ihr Körper war geschmeidig und aufregend, besonders während sie zahlte und ging. Wieder nichts. Ich merke, dass an dieser Begebenheit das Spannende eigentlich nur die Frage ist, ob sie nun wirklich Tänzerin war. So geht es mir mit vielem, was ich sehe. Aufschreiben kann ich es ja trotzdem. In der Volksschule 1956 gab es den Brauch, dass jeden Morgen vor dem Unterricht, nach dem Gebet, eines der Kinder etwas erzählte. Man musste dazu nach vorne kommen, eine Überschrift sagen und dann loslegen. Es gab Schüler, die das nicht gern taten. Ein kleines Mädchen hörte bei allen Geschichten gern zu, wollte aber selbst nie eine erzählen. Schließlich wurde sie vom Lehrer dazu aufgefordert. Sie ging nach vorne, blickte sinnend in die Klasse und formulierte die Überschrift. Die schönste Frau der Welt. Dann begann sie. Gestern, wie ich von der Schule heimging, sah ich bei der Schmiede eine Frau, die wohnt seit 2 Tagen beim Oberwirt. Und das ist die schönste Frau der Welt, hat jemand meiner Mutter erzählt. Schluss. Mehr war aus dem Mädchen nicht herauszuholen. Der Lehrer schickte sie ärgerlich wieder auf den Platz, die Schüler lachten. Jetzt kann ich das Mädchen gut verstehen. Ich greife mein Gepäck und strebe zum Bahnhof. In der Keplerstraße sehe ich von fern, wie Theodor Eschenburg und Walter Jens zum Auditorium schreiten. Eschenburg mit Pfeife zieht ruhig seine Bahn, der Blick geht hoch geradeaus und fixiert eine Peilmarke am Horizont. Jens, der sich um den rechten Weg nicht zu sorgen braucht, formuliert mit zugekniffenen Augen zum Kollegen hinauf, von seinen Einfällen gejagt wie von einem Wespenschwarm und gewiss formulierend wie gestochen, während der Begleiter unerschütterlich weiter nachdenkt, dampft und schreitet. Meiner Generation war der historische Augenblick vergönnt, als Eschenburg sich während der Vorlesung in Rauch hüllte, weil er seiner Gewohnheit gemäß die Pfeife brennend in die Jackentasche geschoben hatte. Nachdem er alle anderen möglichen Gründe für die Heiterkeit des Hörsaals blitzschnell erwogen hatte, er sprach gerade über die Leistungen Ludwig Erhards als Wirtschaftsminister der B-Zone, bemerkte er endlich selbst den Schwelbrand an seiner Linken, verzog keine Miene sondern holte mit genau bemessenen Bewegungen nacheinander seine Unglückspfeife, sein glimmendes Taschentuch, sein kokelndes Portemonnaie, seinen qualmenden Tabaksbeutel und einige heiße Prüfungsunterlagen aus der geräumigen Tasche hervor. Ich kann mich nicht erinnern, dass er die Vorlesung auch nur für eine Sekunde unterbrochen hätte. Zufällig steht ein Zug nach Würzburg da, schon bin ich in Richtung Stuttgart unterwegs. Bis Metzing werfe ich einer zierlichen Türkin Blicke zu, die hübsch das Haupt trägt. Kurz vor Metzingen besorge ich ihr eine Zigarette, indem ich einen Mitfahrer anschnorre. Deutsch kann sie nicht, ihr Kopftuch ist türkis. Es gibt keine schönere Farbe als türkis. In Metzingen steige ich mit ihr aus, weil ich gern ihren Vornamen wissen möchte. Sie muss sehr scheu sein, sie sieht mich kaum an. Aber wenn, wow. Wir sprechen ein wenig unter Beschränkung auf die Worte »Danke, ich nix versteht«, »Schön, ja«, »Heute spazieren, was ist das?« Wir fahren nach Urach mit einer kleinen Bahn, die sicher bald stillgelegt wird. Wie herrlich, einfach mitfahren zu können, ohne erklären zu müssen, was ich in Urach tue oder vorhabe. Einzig die Frage, »Du Frau Urach?« kann ich munter mit »Nichts Frau« beantworten. »Auch nicht Arbeit. Tourist.« Auf der Strecke nach Urach erreiche ich das Ziel meiner Wünsche. Ich erfahre ihren Vornamen. Hai Rünissa. Am Bahnhof steht ihr Bruder und holt sie ab, grüßt mich etwas finster. Hai Rünissa bittet ihn, mir die Adresse zu geben. Ich zeige auf der Armbanduhr die 8 und sehe sie fragend an. Nach einem kurzen Gespräch mit ihrem Bruder nickt sie. Das ist Leben. In Urach. Und wie leicht alles fällt. Ich quartiere mich in einem Hotel ein, das etwas über der Stadt liegt. Ich habe noch Glück, überhaupt ein Zimmer zu bekommen, denn in Urach ist ein Filmteam eingefallen und dreht in den umliegenden Bergen einen Abenteuerfilm. Der Wirt erzählt mir alles ganz genau. Seine alten Matratzen hat er schon herausgerückt, weil ein Double von der Burgzinne stürzen und doch heil bleiben soll. Und ein Spanferkel muss er besorgen für den Presseempfang. Über Urach ist ein kegelförmiger alter Burgberg mit einer sehr malerischen Ruine, eine Kemenatengiebelwand mit angstvollen Fensterhöhlen, ragt hoch empor. Von da herunter hat sich ein gefangener Dichter abgeseilt, aber dabei leider das Genick gebrochen. Ich wandere den Berg hinauf. Von oben kommt mir in rasender Fahrt ein Berliner Kleinbus entgegen. Er nimmt die Schotterkurven, als ginge es um Zehntelsekunden. Immerhin ein Berliner, der weiß, was eine Kurve ist. In die Burg komme ich nicht hinein. Jenseits der dunklen Einfahrt ins Burginnere steht ein Mann von etwa 2,5 Meter Länge mit randloser Brille und dem freundlichen, disziplinierten Gesicht eines Internatsgeistlichen. Er sagt, »Ruhe bitte, wir drehen!« und zu mir, »Gehen Sie hier bitte weg!« Ich versuche verstohlen, das Geschehen weiter aus der Einfahrt zu beobachten, doch der sanfte Riese kommt noch einmal heran, heftet einen schmerzlichen Blick auf mich und eröffnet mir, dass ich noch immer im Bild stünde. Ich trete den Heimweg an, zusammen mit anderen in die Flucht geschlagenen Spaziergängern. Ich denke an Hai Rünissa. Mein Herz klopft. Ein Instinkt sagt mir, dass es in diesem Fall nicht richtig wäre, zu weit zu gehen. Ich kenne ganz einfach die türkischen Auffassungen zu wenig. Auf der Schotterstraße kommt uns wieder der Kleinbus entgegen, mit heulendem Anlauf, denn wenn er im Geröll stecken bleibt, geht es nicht mehr weiter. Hinter dem Lenkrad wiederum ein sanftes, seelsorgerisches Gesicht mit goldgeränderter Brille, freundlich nach allen Seiten dankend. Ich werde mit Hai Rünissa nur ein wenig spazieren gehen und möglichst keine falschen Erwartungen wecken. Am nächsten Tag, wieder in Metzing. Es regnet in Strömen. Hier gibt es ein Kino mit interessantem Programm, aber einem verbreiteten Fehler. Man kann bei Regen nicht die Schaukästen studieren, ohne den Halskragen vollzukriegen. In Berlin, ganz in der Nähe meiner jetzigen Schule, steht ein altes Kino, das keinen Käufer mehr findet. Ich fantasiere, ich hätte Geld, um es zu übernehmen, und die Projektoren sind sie noch da, wieder anlaufen zu lassen. Ich würde während der Vormittagsstunden Slapsticks spielen. Die Oberstufenschüler würden in den Freistunden herüberkommen und ab und zu auch einen der traurigen Leistungskurse ausfallen lassen. Um 10.03 Uhr geht mein Zug nach Stuttgart. Die Filmleute drehen heute in einer Höhle, von der sie noch nicht wissen, ob sie wasserdicht ist. Das wird sich feststellen lassen. Ich sprach gestern Abend im Hotel mit dem langen Aufnahmeleiter. einem durch seine Größe geschlagenen Mann, der eben darum eine ruhige Einsicht ins Unabwendbare ausstrahlt. Es gibt noch einen zweiten Aufnahmeleiter, der erste ist. Er lacht gern und organisiert die Dinge mit leichter Hand, just während man mit ihm redet. Seine Augen sind groß, sie glitzern rötlich wie entzündet. Sie leiden sicher darunter, dass er zu viele Vorgänge gleichzeitig erfassen muss. Hat er sich einem neuen Fragesteller zuzuwenden, so schließt er die Lider und dreht den Kopf, bis der Fall in genauer Verlängerung seiner Nase liegt. Dann schlägt er die Augen auf und sieht, was Not tut. Ist dieser andere eine Frau, dann versteht er es, der beschriebenen Kopf- und Augenbewegung etwas Verzücktes zu geben, und niemand käme auf die Idee, ihm das nicht zu glauben. Im Kopf hat er stets eine ungeschriebene Liste von etwa 10 bis 20 Leuten, denen dringend irgendwelche Dinge gesagt werden müssen. Aber ich sehe ihn nie hinter jemandem herrennen. Es ist wie ein Märchen. Er ist Igel und Igelin zugleich. Die anderen sind Hase. Ruhig sitzt er und sagt alles ganz beiläufig. Dazu glitzert er mit den Augen, damit es nicht vergessen wird. Wo er ist, wird nichts dramatisch. Er hat immer Zeit, weil er nichts Überflüssiges redet. Und wenn, dann ist das wohl überlegt. Dann will er jemand zeigen, dass er Zeit für ihn hat, weil er weiß, der braucht das jetzt. Gibt es solche Leute auch in der Schule? Ich bewege ihn, meine Adresse zu notieren. Für alle Fälle. Zu Hyrynissa. Wir bummelten durch Urach, tranken Wein und redeten nichts, weil das Verstehen schwierig war. Wir zeigten auf dies und das und lächelten. Ich lieferte sie sehr ordentlich wieder bei ihrem Bruder ab und küsste sie auf die Wange, woraus, weil sie den Kopf drehte, eine Nase wurde. Hyrynissa, was wird sie sonst noch erleben? Den Stuttgarter Bahnhof darf man von außen nicht anschauen. In Frankfurt oder Karlsruhe gibt es riesige Dachkonstruktionen, aber sie drücken die Menschen nicht so herunter wie dieser viel niedrigere Bau in Stuttgart. Ich sitze in der Bahnhofsgaststätte, einem elend hohen Raum, und überlege, ob ich meine Mutter anrufen soll. Aber wozu? Es macht sie jetzt nur nervös. Sitzen genügend Leute um sie herum. Ob ich dieser Reise mehr Sinn geben kann? Vielleicht als Sammler. Die höchsten und die tiefstgelegenen Bahnhöfe der Bundesrepublik. Die ältesten pensionierten Lokführer, die letzten Fahrten auf stillzulegenden Bahnlinien. Oder Rekorde. Wie oft kann man in 2 Stunden maximal umsteigen? Oder Statistisches. Wie viele Friedhöfe und wie viele Fußballplätze liegen direkt an der Bahn? Ach, ein Profi müsste man sein. In irgendetwas. Nach Ulm. Umsteigen Richtung Friedrichshafen. Das Wetter wird besser. In Laubheim wird eine irrsinnig elegante Dame von einem Chauffeur abgeholt. Es ist einer mit Schirmmütze. Ich wüsste gern, was für ein Auto dazu gehört. Und was für eine Fabrik. Dohlesbach, Ravensburg. Die Aussicht auf Maultaschen und diverse Viertele beginnt mich wieder zu wärmen. 2 Tage später. Ich bin in Traunstein, Oberbayern. Ich habe probiert, wie es ist, wenn ich nicht alles aufschreibe. Es kommt meiner Arbeitsscheu entgegen, aber irgendwann gibt es dann sehr viel nachzutragen und ich weiß die Hälfte nicht mehr. In Friedrichshafen blickte ich auf den Bodensee. Dann fuhr ich nach Lindau und blickte dort wiederum auf den Bodensee. In Lindau trank ich Wein und rauchte eine Zigarre, weil ich mir schon immer vorgestellt hatte, Lindau sei dafür der Ort. Vielleicht die Wirkung einer Reklame. Da ich sonst nie Zigarren rauche, waren meine Träume unruhig. Ich hatte auf der Fahrt von Friedrichshafen nach Lindau den Playboy gelesen, in Lindau nur noch durchgeblättert, im Hotelzimmer nur noch die Bilder angestarrt. Ich suchte durch ein Fenster in das erleuchtete Zimmer einer Frau zu spähen, weil ich glaubte, dass sie sich dort nackt bewege. Ich konnte sie nicht richtig erkennen. Im Traum gelingt mir das nie. Plötzlich fühlte ich das Verlangen, wild durch die nächtliche Wiese zu springen und Gras zu kauen. Das tat ich auch. Da schoss jemand auf mich von der Straße her. Ich rannte zum Haus, es war das mit dem Fenster, und traf dort die Frau, die ich hatte beobachten wollen. Sie meinte spöttisch, ich solle mich über Schüsse nicht wundern. Ich sehe genauso aus wie ein Hase. Ich solle nur in den Spiegel sehen. Ich rannte in großer Angst und suchte nach einem Spiegel. Versuchte mich in den Radkappen von Autos und in Pfützen zu spiegeln. Aber vergeblich. Ich konnte mich nicht richtig sehen. Damit wachte ich auf. Auf der Fahrt nach München sprach ich ausgiebig mit einem pfeiferauchenden Kordanzug. Der Führerschein war ihm kürzlich abgenommen worden und seine Frau ging ebenfalls eigene Wege. Damit waren wir bei den Frauen angelangt. Es gibt zwei Sorten von Männern. Die einen verstehen etwas von Frauen, die anderen sind solche, die einfach Frauen verstehen. Ich weiß nicht, welche Sorte mir verdächtiger ist. Er gehört zu der, die mit von versteht. Ich hingegen verstehe seine Frau. Von München fuhr ich nach Wasserburg. Das liegt am Inn und zwar in einer Schleife. Auf dem Bahnhof kommen fast nur noch Triebwagen an. Ich ging bis an einen Berg heran, dann einen schmalen Weg schräg rechts nach oben. Benutzung auf eigene Gefahr. Und war dann am höchsten Punkt der Stadt, vor einem alten Kornhaus oder Getreidespeicher. Dann folgte ich der größeren Straße abwärts und kam zu der großen Innenbrücke mit dem Tor und damit zur Flussfront der alten Stadt. Dann aß ich Schweinsbraten mit Knödeln. Ich glaube, als Berliner ist man im gesamten Rest der Bundesrepublik leicht glücklich zu machen, weil alle anderen etwas vom Essen verstehen. Wie wunderbar es mittags in Wasserburg nach Essen riecht. In Berlin wäre dieser himmlische Duft nutzlos, in den breiten Straßen würde er verfliegen. Hier dagegen hängt in den Gassen das Sauerkraut, steckt der Braten, heimeln die Kohlrabi, ganz zu schweigen von der Sellerie. Dafür findet man in Berlin fast immer einen Parkplatz. Traunstein. In der Höllgasse Ecke Fuchsgrube sitzt ein riesiger Wirtshaushund. Wahrscheinlich kriegt er seit 10 Jahren jeden Tag Bier. Am Kniebus kaufe ich mir ein Taschenmesser. Ein Gebäude in der Au enthält ein Modezentrum und einen Ratskeller. Beide haben Schaukästen vor der Tür, in denen auf Fotos zu sehen ist, wie es drinnen aussieht. Sonst gibt es das nur bei Nachtlokalen. Hier war früher ein Kino. Im Schaukasten des Ratskellers steht in dicken Lettern Dauritius. Dienstag, Ruhetag. Auf der Apothekerstiege gehe ich hinter einer Mutter mit Kind her. Durch die Holzstufen gibt es im Treppengewölbe eine Trampelakustik wie bei Kirchturmbesteigungen. Das Kind ächzt und schnauft, weil die Mutter zu schnell steigt, Gebirglerin, und weil die Stufen so hoch sind. Trotzdem bringt es bei jedem Schritt eine neue Frage heraus. Alles auf Bayerisch. Etwas später sehe ich ein Mädchen mit Skiern aus Richtung Bahnhof kommt. Sie trägt Bunthosen und rote Kniestrümpfe und einen vielfach zerrissenen und wiedergeflickten Anorak, darüber zerzauste blonde Haare und eine Pudelmütze. Ihre Skier sind wohl der letzte Schrei, auch die Stiefel. Was für einen wunderbaren Gang hätte sie, wenn sie die Stiefel ausziehen würde. So aber geht sie wie eine Laufpuppe aus Holz, die, einmal angestoßen, immer weiter vorwärts tapert bis zur Tischkante. Es gelingt mir mühelos, mit ihr Schritt zu halten. Sie sagt, sie sei auf dem Rauschberg gewesen. Der Schnee wäre sauber, ganz bärig. Plötzlich ist sie mit einem freundlichen Wiederschauen in einem Haus verschwunden. Am nächsten Tag, 7 Uhr früh, sitze ich im Triebwagen nach Garching. Das Bett im Gasthaus war das einzig Unangenehme an Traunstein. Es war zu weich, ich brach ein, wie in Wilhelmsthal mit Georg Lukasch. Gestern fuhr ich nachmittags noch nach Ruhpolding und mit der Seilbahn auf den Rauschberg. In der Liftkabine stand eine Handvoll Skifahrer mit ungeheuren Waden und Händen, knappe Sätze austauschend, ausschließlich auf Bayerisch. Oben war Nebel. In ihm verschwanden die Wadenmänner wie die Geister, kaum dass sie ihre Skier angeschnallt hatten. Ich hörte nur noch das kratzende, schlurfende Geräusch ihrer Schwünge und zuletzt noch einen fürchterlichen Fluch. Bindungsprobleme. Dafür habe ich Verständnis. Mein Triebwagen tutet aus Leibeskräften und furzt beim Beschleunigen wie ein Ross. Beides hallt gespenstisch durch die Wälder. Hörpolding. Viele Schüler steigen ein. Hinter Stein an der Traun liefert uns ein Schäferhund ein gewaltiges Wettrennen. Aber wie er sich streckt, er verliert es. Eine Kirche hoch auf einem Berg zeigt dem Zug ihr Hinterteil. Mit den roten Marmorstreifen sieht sie fast aus wie ein hockender Pavian. Das Land ist reich und sicher, als gehöre es noch immer den Römern, die hier nicht nur Straßen, sondern auch hübsche Villen bauten, mit Mosaikfußboden, Swimmingpool und Blick auf Seen und Berge. Zwischen zwei Grenzkriegen muss es Spaß gemacht haben, Römer zu sein. Garching. Der Bus nach Altötting fährt mir vor der Nase weg. Nächster Zug nach Mühldorf erst um 9.25 Uhr. Ich kann dem Fahrplan hier keine freundlichen Züge abgewinnen. Ich fahre nach München über Markt Schwaben und Mühldorf. Draußen Telegrafenstangen von stattlicher Fülle und Bündelung, bedeckt von Isolatoren wie von einem Schwalbenschwarm. Ein hübsches Mädchen mir gegenüber liest Hermann Hesses Steppenwolf, guckt ab und zu hoch, aber dann mehr zum Fenster hinaus als zu mir. Ampfing. Sommersprossen hat sie auch. Der Schaffner musterte meine Netzkarte misstrauisch und sagte dann: Markt Schwaben umsteigen auf die S-Bahn. Am Bach steht eine Zwergkirche, ein Kirchengnom mit Rundhaube. Das Mädchen hat zwei goldene Haarspangen, die eine rechts, die andere links. Über die Ackerhochfläche ragt ein weiterer Zwiebelturm. Jetzt ein Schloss, Schwindeck. Das Mädchen trägt Jeans und eine Bluse, auf der lauter kleine rote Herrenfahrräder zu sehen sind. Jenseits des Gangs setzt sich ein schöner Junge und isst mit großen Händen einen Apfel. Dorfen. Alte Barockkirche mit einer kompliziert verkrüppelten Kombinationshochzwiebel. Vor Tannmatzbach stehen herrliche Hochspannungsmasten am ganzen Horizont. Unnahbare Majestäten. Echte 14-Ender. Der schöne Junge wirft dem Mädchen Blicke zu. Sie trägt Stiefelchen aus hellem Leder. Mit Hesse kommt sie nicht mehr so gut vorwärts. Mir gegenüber setzt sich in Tannmatzbach ein Generalvertreter-Typ von etwa 50. Braun gebrannt, glänzende Stirn, Haare glatt mit viel Pomade, gescheitelt, ein Theodor im Fußballtor.
»Nicht mehr lange, dann regnet's«, sagt er zu mir.
»Das habe ich schon gerne.« Inzwischen hat der Junge das Mädchen irgendetwas gefragt, ich glaube über das Buch. »Ach, Theodor, jetzt spricht er weiter über Urlaub und diese Bayern hier.« Und die Bahnverbindung. Er muss doch sehen, dass ich zu schreiben habe. Gut, dass jetzt Mark Schwaben kommt. Der Junge und das Mädchen steigen zusammen aus. In weiterer Unterhaltung. Ich flüchte vor Theodor, so schnell ich kann. In München hatte ich Ärger mit einem Präservativautomaten am Hauptbahnhof. Weder kam meine 2 Mark zurück, noch erschien das Produkt auf der Bildfläche. Die Telefonnummer des Aufstellers stand auf einem Schild. Ich ärgerte mich so, dass ich glatt anrief. Ein Bayer am anderen Ende bedauerte umständlich, er könne jetzt nicht kommen, er sei draußen in Grünwald. Ich solle ihm meine Adresse geben, er würde mir dann einiges zuschicken. Ich, verblüfft, gab meine Anschrift. Vielleicht lacht er immer noch. Nachträgliche Randbemerkung Ole Reuters. Die Firma Bethmann und Hollweg hat mein Vertrauen nicht enttäuscht. Sie sandte mir eine ansehnliche und übrigens in Form und Farbe höchst originelle Auswahl aus ihrer Produktion nach Berlin. Ich stieg in einen Zug Richtung Bamberg. Jetzt sitze ich in Treuchtling beim Hirschbraten. Teuer, aber gut. Sonst herrscht Wildnis. Aus dem Radio schallt unerbittlich Werbefunk. Im Kino läuft der brutalste Film des Jahres. Treuchtling gehörte früher den Pappenheimern, deren berühmtester ebenso dumm wie heldenhaft gewesen sein soll. In der Schlacht von Lützen ruderte er vergeblich im Heeresgewühl herum, um Gustav Adolf persönlich zu erwischen. Das bekam ihm selber schlecht. Seine mit Blut getränkte Skizze des Schlachtfelds gibt es heute noch in einem Museum. Vielleicht gehe ich doch in den brutalsten Film des Jahres. Oder wenn ich um 22.40 Uhr den Nachtzug nach Hamburg nehme, kann ich die Welt sehen und etwas erleben. Dem Hirschbraten mit Preiselbeeren ist es gelungen, den Werbefunk zu neutralisieren. Die Laune bessert sich. In der gegenüberliegenden Ecke sitzt am Tisch ein alter Mann mit wirren weißen Haaren und großer Nase. Er sieht aus wie ein funkelnder Zornkopf und revolutionär. So stelle ich mir Gesichter im Bauernkrieg oder im Vormärz vor. So sehen Leute aus, die nicht nur dann Revolutionäre sind, wenn gerade Revolution ist. Leute, von denen man am Ende ihres Lebens zu sagen pflegt, er hätte es so gut haben können, er hätte es so weit bringen können, wenn er sich nicht dauernd in fremde Dinge eingemischt hätte. Ach was, wenn er einfach öfter mal die Schnauze gehalten hätte. So sehen Leute aus, die ununterbrochen des Verrates oder mindestens der Inkonsequenz für schuldig befunden werden, von jenen anderen Revolutionären, die nur während der Ereignisse selbst revolutionär sind, solchen, die das ganze Leben lang nur allemal lügen. Denen, die unausgesetzt in Horden angreifen und dabei jammern, sie würden von Horden angegriffen. denen, die es stets so gut meinen und deren Augen sich zu Schlitzen verengen, während ihr Mund von einem pädagogischen Lächeln umspielt wird. Unser Mann hat noch Glück, wenn sie in ihm nur ein Original sehen, eine bizarre Psyche, einen Querulanten, dessen wirres Haar die Unordnung seiner Gedanken und dessen Nase die Größe seines Größenwahns anzeige. Während ich das schreibe, wird mir klar, dass da drüben in der Ecke lediglich ein alter Mann mit großer Nase sitzt und ein Glas Wein trinkt. Nichts weiter. Und doch ist er alles, was ich fantasiere, solange ich nicht mit ihm spreche. Er ist vielleicht wirklich das, was ich sehe. Und das Kennenlernen würde die Wahrheit nur verwischen. Das Kennen verträgt sich mit dem Sehen wenig. Manchmal ist es sogar eine schlechtere Methode zur Feststellung dessen, was er ist. Kann man das Kennen überhaupt weglassen und nur noch sehen? Wie ein Film? Es wäre eine Art Tod. 22.40 Uhr. Ich steige in den Nachtzug. Vielleicht hätte ich doch mit ihm reden sollen.
So, das war's. In 2 Wochen geht es weiter. Bis dahin, surf doch mal auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, vorbei. Da läuft nämlich gerade die letzte Folge unserer Miniserie 3 Mann in einem Boot mit meinen 3 Fragezeichen-Kollegen Jens Wawracek, Andreas Fröhlich und mir. Auch auf unseren anderen Podcast-Kanälen Hörgestalten und Texte von gestern geht es munter weiter. Hör doch mal vorbei. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.